Danke für die Lieder. Ich stehe jetzt genauso vor Gott und vor euch, wie ich bin. Der Mund ist trocken, die Augen tränen. Es ist aber nicht wegen euch, ja bitte, sondern wegen der Allergie. Es ist so, ich mache ja für den ganzen Bezirk den Bezirksplan, das wissen ja einige von euch. Und ich kann nachvollziehen, wie das ist, wenn man dann hier oben steht. Weil ich mache das eigentlich gar nicht so gerne. Aber ich teile alle ein. Deshalb teile ich mich auch manchmal selber ein, obwohl mir das eigentlich gar nicht so leicht fällt. Ich hatte mich vorhin auch mit dem Thomas unterhalten. Wir machen halt lieber Bibelstunde, wo man so im Kreis sitzt und wo man sich unterhält. Heute ist es dann mehr Monolog. Und ich hoffe, dass Gott das rüberbringt oder dass ich rüberbringen kann, was Gott euch sagen will. Ich danke dir. Und ich steige mal ein mit einer kurzen Geschichte. Wir waren als Familie, meine Mädels seien Teenager und vor einigen Jahren, wo sie noch kleiner waren, waren wir in Österreich im Urlaub und das Wetter war, so wie es momentan bei uns auch ist. Und da überlegst du natürlich, was machst du denn? Und da waren wir in Stans. Das ist in Tirol, in dem Inntal, in der Wolfsbach-Klamm. Nein, Wolfsklamm, nicht Wolfsbach. Der Wolfsbach ist irgendwo bei 2 da. Da muss man aufpassen, ne?
Und die Klamm ist kleiner.
Ja, genau, die Klamm ist kleiner als 2 da. Also Wolfsklamm bei Stans in Tirol. Wenn ihr mal in der Nähe seid, kann man empfehlen. Ja, Baba, was gibt's dort Wölfe? Nein, Wölfe gab es nicht. Aber wir mussten 350 Meter dort hochklettern, über Leitern und so Stufen. Und es war sehr steil, waren dann auch ziemlich kaputt. Und wo wir oben waren, gab es das, was ich euch jetzt erzählen will. Da gab es einen Kreuzweg. Weil da oben ist das älteste Wallfahrtskloster von Tirol. Ich habe mir extra aufgeschrieben, St. Georgenberg, Kloster St. Georgenberg. Und dort hatten irgendwelche Leute früher einen Kreuzweg aufgebaut. Der Kreuzweg, das ist also, das heißt, so Stellen, wo du irgendwie, keine Ahnung, das waren gemauerte Säulen und da waren oben Bilder dran. Da hat jemand angemalt, was Jesus auf seinem Weg zum Kreuz erlebt hat. Jede einzelne Station. Du konntest immer so 100 Meter laufen und dann kam das nächste Bild. Und das war sehr interessant, weil man wirklich, die Bilder waren ziemlich gut, man konnte das richtig nachvollziehen, was hat Jesus auf dem Weg zum Kreuz erduldet, erleiden müssen. Ich habe mich dann hinterher noch mal ein bisschen beschäftigt, warum gibt es sowas, warum werden irgendwo dort solche Aufsteller hingestellt und die Leute gucken sich die Bilder an. Früher konnten die Menschen nicht so gut lesen oder viele konnten nicht lesen und auf diesem Kreuzweg konntest du das dann nachvollziehen über die Bilder. Deshalb hast du auch in vielen Kirchen diese großen Altarbilder oder an den Seiten, an den Fenstern, diese Abbildungen von biblischen Geschichten für die Menschen, die nicht lesen konnten, dass die das nachvollziehen können. Jedenfalls sind wir den Kreuzweg abgelaufen. Das ging dann so weit bis zur Auferstehung. Und ich denke, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gab es auch noch ein Bild von Himmelfahrt und von Pfingsten. Also der Kreuzweg wurde dann noch weitergeführt. Kreuzwege lassen uns durchs Gehen, durch das aktive Gehen, den Weg von Jesu ans Kreuz nachvollziehen. Das ist der Sinn hinter diesen Kreuzwegen. Also wenn ihr mal in der Nähe seid, guckt euch das mal an. Für uns als Christen ist uns ja bekannt, wie der Weg war, den Jesus gehen musste. Aber was bedeutet das für uns persönlich? Und da will ich euch mal einen Bibeltext vorlesen, um den es heute gehen soll. Steht in Markus Kapitel 8, Vers 31 bis 38. Und er, also Jesus, fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den hohen Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh hinter mich, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Will mir jemand nachfolgen, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen und des Evangeliums willen, der wird es behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Herr, ich möchte dich bitten, dass du dein Wort in uns aufgehen lässt und dass das rüberkommt, was du willst. Amen. Wir haben den Bibeltext gehört. Ich werde das so machen, dass ich die Verse immer wieder vorlese und dann ja, das dazu sage, was mir eingefallen ist. Es geht hier in diesem Text mit dem, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich, was so diese Kernaussage ist, geht es um die Bedingungen für die Nachfolge, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Das ist eben konkret im Vers 34 benannt. Will mir jemand nachfolgen, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Was es bedeutet oder auch noch bedeuten kann, möchte ich versuchen zu klären. Man könnte es auch anders formulieren, diesen Satz. Was bedeutet es, sein Kreuz, also mein Kreuz, auf sich zu nehmen, also zu tragen? Was bedeutet es, dass ich mein Kreuz tragen muss, um Jesus nachzufolgen? Was könnte mein Kreuz sein? Und da wäre es jetzt mal ganz interessant, ihr dürft gern mal was reinrufen. Was habt ihr für Vorschläge, was könnte es sein, sein Kreuz zu tragen, also mein Kreuz zu tragen? Also ich werde das nicht, ihr dürft das wirklich einfach sagen. Spott. Also das sind so die Dinge, die uns da auch, die du sofort auch mir in den Kopf gekommen sei, zum Beispiel Verfolgung und solche Dinge. Na, es kommen auch zwei, drei Sachen, wo es ums Persönliche geht, wo es vielleicht um persönliche Eigenschaften und Dinge geht in meinem Leben, die ich tragen muss, wenn ich Jesus nachfolgen will. Gucken wir mal, ich danke euch für das, was ihr gesagt habt. Ich fange mal mit dem Vers 31 an. Und er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Wir haben hier die Situation, dass Jesus das erste Mal von seinem bevorstehenden Tod spricht. Das hat er vorher noch nicht gesagt. Wir können das in den Evangelien nachlesen, vorher war er noch nicht die Rede davon. Hier, das ist die erste Leidensankündigung, die er macht. Und es ist so, dass die ganze Zeit vorher gefüllt war von Wundern, die Jesus getan hat. Er hat tolle Reden gehalten. Sie waren unterwegs und es gab viele Wunder. Es gab großartige Erlebnisse für die Jünger, die mit ihm unterwegs waren, und für das Volk, was immer mitgezogen ist oder sich versammelt hat dann. Und jetzt sagt Jesus das und zieht mit dieser Aussage allen den Stecker. Er zieht den Stecker raus und bremst die ganze Euphorie, die aufgekommen ist. Vers 32. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Jesus hat hier bewusst auf die Euphoriebremse getreten und hat gesagt, so wird's werden. Kurz vorher hat er 4000 Leute satt gemacht. Also wahrscheinlich 4000 Männer plus, was noch alles mit unterwegs war. Die Pharisäer seien zu ihm gekommen, wollten Zeichen haben von ihm, um ihn herauszufordern. Wollten sagen, beweis doch, wer du bist, zeig uns, was du kannst. Dann hat Jesus noch einen Blinden geheilt. Und dann war er unterwegs mit den Jüngern und hat die Jünger gefragt, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Und die Jünger überlegen und sagen, okay, es gibt welche, die sagen, du bist Johannes der Täufer, wieder auferstanden, oder der auferstandene Elia oder irgendein Prophet. Dann fragt Jesus seine Jünger, was denkt ihr denn? Oder was sagt ihr, wer ich bin? Und dann antwortet Petrus und sagt, du bist der Christus, du bist der Retter. Also Petrus hat hier einen hellen Moment. Und dann kommen wir zu dem Vers, den ich, Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Und jetzt versucht Petrus, Jesus abzuhalten. Kurz vorher, weiß nicht, ob das Stunden vorher war oder Tage, aber es war kurz vorher, sagt Jesus, du bist Christus, der Retter. Und jeder weiß, was das ist. Und hier sagt Petrus, ist das dein Ernst? Also meine Kinder sagen das ganz gern, dein Ernst jetzt, diese drei Wörter, das höre ich oft. Und Petrus macht das genauso. Petrus sagt zu Jesus, das ist doch nicht dein Ernst. Hör doch mal auf, sowas zu sagen. Das musst du doch nicht machen. Es läuft doch alles gut. Ich weiß nicht, welche Worte er genau gebraucht hat. Das erzählt uns die Bibel nicht. Die Bibel bleibt beim Wesentlichen und sagt, Petrus wollte Jesus abhalten. Wenn man sich Petrus genau anschaut, da merkt man, hier ist Erkenntnis und Unkenntnis oder Ablehnung nebeneinander. An einem Tag, würde ich jetzt einmal sagen. Und genauso, also hell und dunkel in einer Person zur selben Zeit. Also ich finde mich ja wirklich wieder. So ist es bei uns Menschen, bei mir ist es auf jeden Fall so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber ich bin der Meinung, wer sagt, dass sowas nicht zusammengeht, der verkennt die Tatsachen. Weil wenn man sich selber genau anguckt, geht das wirklich zusammen. Dass man Dinge tut, die man eigentlich nicht tun will und trotzdem Jesus nachfolgt. So wie es bei unserem Petrus hier war. Wenn du ehrlich in dein Leben schaust, dann bekommst du die Bestätigung dafür, dass es hell und dunkel gleichzeitig gibt. Und was hat Petrus eigentlich gemacht? Er hat es ja eigentlich nur gut gemeint. Ne? Das ist ja auch was, was wir gern sagen, wenn irgendwo der Archer hochploppt, das hast du doch nur gut gemeint. Ne? Das ist aber die menschliche Seite. Das ist das, was wir machen, was wir können und was wir immer wieder tun. Ich habe es doch nur gut gemeint. Vers 33. Er wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh hinter mich, Satan! Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Also hier, für jemand, der die Jesus-Geschichten kennt, der mit Jesus aufgewachsen ist, von der Kinderstunde an, ist es ein Moment, wo man denkt, hups, was macht Jesus denn? Also er ist ungewöhnlich schroff. Das kennt man vielleicht noch von der Geschichte von der Tempelreinigung, wo er alle rausschmeißt. Aber sonst ist Jesus eigentlich ja, meistens abgeklärter. Und hier ist er sehr schroff. Und das ist, weil er merkt, er muss sofort eingreifen. Hier ist eine Situation, wo man sofort eingreifen muss. Petrus hat hier was gemacht, auf das hin, was Jesus gesagt hat. Und hier muss Jesus sofort handeln und muss klarstellen, um was es hier geht. Ihr kennt vielleicht sowas, dass ihr Momente im Leben habt, wo ihr merkt, das kann ich jetzt nicht morgen machen, das muss ich jetzt klären. Und genau so eine Situation ist es. Jesus benutzt Petrus gegenüber drastische Worte. Geh hinter mich, Satan. Und das ist halt genau das Ding, was wir von den ersten Menschen, von Adam und Eva, kennen, wo Satan in Form der Schlange zu ihnen kommt und sagt, also sollte Gott das gesagt haben, dass ihr nicht von dem Baum aus der Mitte des Gartens essen dürft? Das hat doch Gott bestimmt gar nicht ernst gemeint. Und genau diese Situation haben wir hier mit Petrus. Das ist diese Ursünde, mit der wir alle zu tun haben. Ja, der Grund für die Trennung von Gott. Das ist, meint Gott bestimmt nicht ernst. Und deshalb ist Jesus auf die Welt gekommen, um genau diese Trennung zu überwinden. Um uns zu zeigen, dass es doch ernst ist. Aber was macht Petrus? Er macht genau das, was wir vielleicht in einem Gespräch mit einem Freund auch machen würden. Wenn uns jetzt ein Freund kommt zu uns und sagt, wie schlimm das alles wird und was vor einem liegt und man redet drüber und dann sagt man, naja, man mildert das ab, man relativiert es vielleicht, man verharmlost es vielleicht, versucht Mut zu machen im positiven Sinn, ja, es wird schon nicht so schlimm werden, hab na keine Angst, wir denken an dich und ja, das macht man, das ist auch gut. Aber genauso kann es auch falsch sein. Wenn wir das relativieren, was Gott sagt, was Jesus sagt, ist es falsch. Petrus reagiert menschlich. Er macht das, weil er es gut meint. Und menschlich bedeutet aber verloren. Die Dinge, die wir menschlich tun, gehen verloren. Im Vers 34 haben wir immer noch die Situation, dass Jesus das klarstellen will, dass er das sofort klären will, was wichtig ist. Auf das hin, was Petrus eben versucht hat. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, will mir jemand nachfolgen, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also Jesus ist die Sache so wichtig, dass er das jetzt gleich öffentlich ausgesprochen haben will. Und auch das Volk soll das hören. Also er rief das Volk zu sich. Es ist nicht so, dass er sagt, nur mal hier, ich erzähle euch das, euch Zwölfen, und ihr könnt es weiter erzählen. Nein, er sagt, hier, setzt euch, seid mir ruhig, ich habe was Wichtiges zu sagen. Und das an alle, die es hören. Und jetzt werden die Bedingungen der Nachfolge erklärt. Will mir jemand nachfolgen, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wie haben das die Leute damals gehört? Ja, für uns ist das ein bekanntes Wort. Für die Leute war das auch ein bekanntes Wort damals. Die wussten, wenn jemand sein Kreuz auf sich nimmt, dann geht er zur Hinrichtungsstätte. Das ist klar, der wird sterben. Und der trägt noch sein Kreuz dorthin. Das Kreuz als Hinrichtungsinstrument war jedem bekannt. Wer verurteilt war, musste sein Kreuz tragen. Bis zur Hinrichtungsstätte, der Ort, an dem man sterben würde. Jesus meint hier ganz klar, man muss bereit sein, in den persönlichen Tod zu gehen, wenn man ihm nachfolgen will. Und das ist genau das, was viele Menschen, viele Christen auf dieser Welt erleben. Sie glauben, folgen Jesus nach und werden dafür verfolgt, werden getötet, müssen vielleicht im Untergrund aktiv sein und so weiter. Das sind Dinge, die wir jeden Tag hören. Da können wir gar nicht mitreden. Für uns ist es schon Verfolgung, wenn jemand uns belächelt, weil wir sagen, okay, weil wir uns trauen zu sagen, wir sind Christ. Oft trauen wir uns gar nicht. Oft sagen wir es wirklich nur hier. Das ist die eine Seite, der persönliche, wirkliche, natürliche Tod, was Jesus meint. Es gibt auch noch eine zweite Seite, diesen persönlichen Tod. Also, dass man bereit sein muss, in den persönlichen Tod zu gehen. Dein eigenes Ich muss sterben. Das ist die andere Seite dieses Wortes. Dass du selbst, das, was dich ausmacht, das, was du bist, was dich trennt, was dich vielleicht, wo du denkst, Mensch, ich bin ja echt toll, dass das sterben muss. Es gibt, hat mal jemand, ich weiß nicht, wo es genau steht, ob es Paulus war, gesagt hat, er muss zunehmen und ich muss abnehmen. Also Jesus muss größer werden und ich selber kleiner. Das ist genau hier gemeint, das eigene Ich muss sterben. Das funktioniert nicht mit einem Mal in einem Moment, aber das für manche ist das ein lebenslanger Prozess. Aber Jesus erklärt dann auch gleich den Zuhörern, wie er das meint. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und des Evangeliums willen, der wird es behalten. Das Leben, von dem Jesus hier spricht, meint das ewige Leben im Himmel, was aber schon auf der Erde hier bei uns beginnt. Was man schon merken darf, wenn man Christ ist, dass es doch mehr gibt als das, was hier ist. Und Jesus sagt nichts anderes. Wer sein altes Leben weiterleben möchte, obwohl er mich kennt, der kommt nicht in die Ewigkeit. Altes Leben und neues Leben mit Jesus zusammen geht nicht. Altes Leben und neues Leben mit Jesus, so rum, geht nicht zusammen. Und genauso sagt Jesus auch, wer stirbt, weil er sich zu mir bekannt hat, wird mit mir in der Ewigkeit sein. Genauso der, der anderen Menschen von Jesus erzählt und deshalb umgebracht wird. Wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen und des Evangeliums willen, der wird es behalten. Ich war jahrelang Jugendleiter in Klingenthal im Jugendkreis und habe das ganz oft erlebt, dass genau das passiert. Ich habe viele Jugendliche erlebt, die ihr altes Leben nicht hinter sich lassen wollten. Es gab stundenlange Gespräche und das Interessante war, die wussten ganz genau, dass sie sich entscheiden müssten. Die wussten, jawohl, ich brauche Jesus, und die kannten alles, was dazugehört. Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, Jesus, ich komme in den Himmel, ich bin gerettet, wenn ich Jesus als meinen Herrn annehme. Aber dafür müsste ich mein altes Leben hinter mir lassen. Und dieser Schritt war zu groß. Das habe ich mehrfach erlebt. Und ich habe eben wirklich genauso erlebt, dass die Leute das wirklich bewusst entschieden haben. Sich für das alte Leben entschieden haben. Und das ist genau das, was Jesus hier sagt. Wer sein Leben behalten will, wird es verlieren. Wird die Ewigkeit verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es behalten. Der wird in der Ewigkeit ankommen. Im Vers 36 geht es weiter, denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Jesus macht in diesem Satz ganz klar deutlich, dass es krank macht, wenn man sein eigenes Ego, sein eigenes Leben bestimmen lässt und gleichzeitig zu Jesus gehören will. Und das ist etwas, in dieser Situation stehen mir, denke ich, alle. Wenn man will das Alte nicht weggeben, man hängt ein bisschen dran und will genauso trotzdem zu Jesus gehören. Und das macht krank, dieser Spagat. Es ist unheimlich anstrengend und funktioniert nicht. Vielleicht habt ihr das selber auch schon mal herausgefunden, dass es so ist. Und es ist wirklich so, je mehr du gewinnst in deinem Leben, also ich würde das mal so beschreiben, je mehr funktioniert, umso schwieriger ist es für dich, zu Jesus zu kommen. Ich konnte es aus eigener Erfahrung sagen. Ich war immer jemand, wir haben als Kinder so lange Sport, eine Sportart ausprobiert, bis sie funktioniert hat. Wir wollten nie einfach so, wie es heutzutage oft ist, man spielt dreimal Tischtennis und der Ball fliegt immer fort. Und dann hat man keine Lust mehr, es klappt nicht, es funktioniert nicht. Das war nie unser Ding als Kinder. Wir haben das so lange gemacht, bis es geklappt hat. Bis man Spaß dran hatte. Und genauso ist es dann auch oft im Leben, dass man denkt, man kann wirklich ganz viel erreichen. Und man kann ganz viel selber schaffen. Und wenn das so ist, da braucht mir Jesus eigentlich gar nicht. Für was brauche ich dich, Jesus, wenn ich das alles selber hinkriege? Ich habe einen sehr guten Freund, mit dem ich schon oft im Gespräch war. der mir das genauso spiegelt, der sagt, ich brauche diese Gnade nicht, ich möchte es selber schaffen. Ich möchte so gut wie möglich werden, so ungefähr, das ist dem viel zu ungerecht, wenn jemand einfach sagt, ich mache das für dich. Nee, der will alles selber machen. Und deswegen hat er keinen Zugang zu Jesus. Das ist ihm zu einfach. Er möchte es schwierig. Er will sich so lange verbessern, bis er das von selber schafft. Deshalb wird er nie, leider, wenn das so weitergeht, wenn er das sein Leben lang so macht, wird er nie im Himmel ankommen. Und das macht mich traurig. Je mehr du gewinnst, also je mehr in deinem Leben funktioniert, umso schwieriger ist es für dich, zu Jesus zu kommen. Das ist völlig menschlich. Wenn ich selber so viel drauf habe, wofür brauche ich dann Jesus? Und deshalb sagt Jesus im nächsten Vers ganz klar, Vers 37, denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Ich habe überlegt, warum tut das Jesus nochmal konkretisieren, aber es ist genau das. Jesus muss sagen, hey, muss uns zeigen, was kannst du denn eigentlich? Was kann ich tun, um nicht verloren zu gehen, ist die Frage. Welche Anstrengungen sind nötig, dass Gott mich annimmt? Was ist der Preis für meine Rettung? Und das war den Leuten damals übrigens auch klar. Es gab diese ganzen Opferrieten, die bei Mose beschrieben sei, die sie nach wie vor eingehalten haben. Die sei zum Tempel gegangen, haben die Feste gefeiert, haben die Opfer gebracht, wie sie es mussten. Um vor Gott gut dazustehen, um Gott das zu tun, was Gott will. Welche Opfer hast du alles schon gebracht, um vor Gott gut dazustehen? Was zu mitnehmen, zum Weiterdenken. Also trotzdem ist es so, wenn wir ehrlich sind, können wir nichts tun. Jesus zieht mit diesem, denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse, zieht er wiederum uns allen den Stecker. Er macht klar, du kannst nichts tun. Es gibt nichts, was du tun kannst, um deine Seele auszulösen. Vers 38, wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Hier habe ich einige Zeit drum geknabbert, was das wirklich heißt. Ob das noch richtig ist, was ich euch jetzt sage, das weiß ich nicht. Aber für mich wird hier klar, wer sich schämt, klar als Christ erkennbar zu sein, wird hier ermahnt von Jesus. Er hat es zwar zu den Leuten damals gesagt, aber genauso sagt er es ja auch zu uns. Wer sich schämt, klar als Christ erkennbar zu sein, wird ermahnt. Wir sollen uns als Christen trauen, zu Jesus zu stehen. Aber das geht sehr oft schief, also mir geht es wirklich so. Was mir wichtig geworden ist hier, ist, dass Jesus sich schämen wird, wenn er wiederkommt, über mich. Steht dort aber nicht, dass er mich wegschickt. Er ist traurig. Aber es steht nicht dort, dass er mich verwirft. Wenn es darum gehen würde, alles richtig zu machen, hätte Jesus den Petrus eigentlich permanent wegschicken müssen. Wegen dem, was hier war, dass Petrus ihm wehren will und mit dem, was auch noch kommt. Aber das Gegenteil ist der Fall, wenn wir auf Petrus gucken. Petrus wird der Gründer der Gemeinde. Und deshalb dürfen wir auch Hoffnung haben, dass Jesus uns genauso behandelt. Ich habe mal hierher geschrieben, also es waren jetzt so die Verse, die ich einzeln mit euch durchgegangen bin. Ich habe mal hierher geschrieben, Wichtiges zum Schluss. Also was ich unbedingt noch loswerden will. Und da steht als erster Satz, sein Kreuz auf sich nehmen und Jesus nachfolgen, kann auch bedeuten, Ich muss auch mit mir selbst klarkommen. Ich muss ein Ja zu mir, meiner Art und meinen Fehlern finden. Warum? Wenn Jesus mich so annimmt, wie ich bin, und mich unbeschreiblich liebt, warum kann ich das dann selbst nicht? Ich habe Leute erlebt, die sich selber nicht lieben können, die sich selbst nur verurteilen und verachten für das, was sie tun. Ich darf mich selbst lieben, weil Jesus mich liebt. Ich muss mich selbst lieben, weil Jesus mich liebt. Ansonsten würde ich das, was er macht oder getan hat, abtun. Ich würde sagen, es war nicht wichtig. Ich kann mich weiterhin selber nicht leiden. Und wenn ich mich selbst liebe, so wie Jesus mich liebt, dann kann ich auch andere lieben und barmherzig sein. Ich habe ja einen schönen Satz gefunden, der nicht von mir ist, aber ich habe ihn sofort aufgeschrieben und fett ausgedruckt. Weil das eigentlich das ist, was es für mich ausdrückt, sein Kreuz auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen. Versuche, das Kreuz der Wirklichkeit zu tragen und den Blick auf die Ewigkeit und den Ewigen zu richten. Ich lese es nochmal. Versuche, das Kreuz der Wirklichkeit zu tragen und den Blick auf die Ewigkeit und den Ewigen zu richten. Also das auszuhalten, was jetzt ist. Im Blick auf die Ewigkeit und auf Jesus. Wenn ich das tue, muss ich nicht ständig der christlichen Selbstoptimierung hinterherlaufen. Ich muss nicht immer besser werden. Manchmal ist das Streben nach Heiligung auch nur ein Ausdruck davon, dass man als Christ weiterkommen möchte und eigentlich das Kreuz hinter sich gelassen hat. Das ist zugegeben ein herausfordernder Satz. Es gibt kein Christsein für Fortgeschrittene. Also nicht, ich habe das geklärt mit Jesus und ab jetzt werde ich nur besser. Das funktioniert nicht. Der Alltag wird euch einholen, so wie er mich einholt. Es gibt kein Christsein für Fortgeschrittene. Es gibt nur gerettet oder verloren, diese beiden Dinge. Das, was wir tun können, das ist Dankbarkeit zeigen. Unser Tun darf von Dankbarkeit unserem Herrn Jesus gegenüber bestimmt sein, dass er uns alles am Kreuz vergeben hat. Unser Tun ist aber nicht Voraussetzung für diese Rettung. Und das ist etwas, wo man wirklich immer wieder aufpassen muss und sich gegenseitig ermahnen muss. Nicht, weil du 25 Mal hier Musik machst, kommst in den Himmel, sondern weil Jesus einmal für dich am Kreuz gestorben ist. Und jetzt habe ich geschwappt. So, jetzt habe ich hier einen Sack mitgebracht, da wollte ich euch noch was Persönliches zeigen. Für mich ist die Gemeinschaftsstunde, die ich jetzt gemacht habe, überschrieben vom großen und vom kleinen Kreuz. Und zwar war Corona-Zeit und ich war in häuslicher Absonderung, so nannte man das. Also mir ging es gut und ich hatte echt Zeit, meinen Keller aufzuräumen, 14 Tage lang. Und da habe ich das Kreuz gefunden. Und dann wusste ich nicht, wohin damit. Da habe ich einen Nagel an der Wand gesehen, da habe ich das dran gehängt. So, da hängt es übrigens immer noch in meinem Keller. So. Und dann habe ich noch das kleine Kreuz gefunden. Ich bin fast der Meinung, das hat mir der Pfarrer Durbe mal geschenkt irgendwann. Aber ich weiß es nicht mehr genau, weil das ist aus den Kirchenladen meiner Meinung nach. Und da wusste ich nichts damit anzufangen, weil ich war ja am Aufräumen. Also habe ich das kleine Kreuz aufs große Kreuz gelegt. So ist es übrigens jetzt immer noch. Also immer wenn ich die Gemeinschaftsstunde halte, hole ich meine Kreuze aus dem Keller. So. Und das macht mir klar, Jesus hat so viel für mich getan. Das große Kreuz. Er hat das große Kreuz getragen zur Hinrichtungsstätte und ist für mich gestorben. Er hat erreicht, dass wir mit Gott versöhnt sein können. Und deshalb darf ich das Kleine, mit dem ich jeden Tag zu kämpfen habe, bei ihm anhängen, ablegen, ihm auch noch mitgeben. Weil er das Große getragen hat, kann ich das Kleine bei ihm festmachen. Nur so, wenn er das mitnimmt, ist schon viel gewonnen. Ich möchte euch noch eine kurze Geschichte vorlesen, mit der ich abschließen will. Und zwar geht es da genau um das, was ich gerade erzählt habe. Lukas, Kapitel 23, Abvers 39. Jesus wird gekreuzigt. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn. Also es hingen drei, Jesus in der Mitte und zwei Verbrecher links und rechts. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist. Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. So kann es gehen. Empfinden wir als Leute, die ganz lange mit Jesus gehen und ganz viel für ihn getan haben, oft vielleicht ein bisschen ungerecht. Dort hängt einer, der ohne Ende Schlimmes getan hat und sagt zu Jesus: Du bist unschuldig, aber ich bin schuldig. Denk an mich. Er hat nicht einmal mehr gebetet. Er hat nur gesagt: Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt: Du bist mit dabei. So geht's. So macht's Jesus. Das ist faszinierend. Und das ist eigentlich genau das, auf was wir uns verlassen dürfen. Bei allem Mist, bei allem Dreck, bei allem, wo wir scheitern, dass Jesus das gemacht hat für uns. Und deshalb singen wir noch ein Lied, was ich mir deshalb gewünscht habe. Ein Lied, mit dem ich immer ein Problem hatte. Einfach, ja, mutig komme ich vor den Thron, heißt das Lied, von Rent Collective, englische Band, Lobpreisband. Und ich hatte da immer ein Problem. Wie kann ich mutig vor den Thron kommen, wenn ich in die Ewigkeit komme irgendwann? Eigentlich müsste ich mich doch verstecken. Nee, muss ich nicht. Ich darf mutig vor den Thron kommen, weil Jesus alles gemacht hat und ich nichts selber machen muss. Wie der Verbrecher am Kreuz, der nur gesagt hat: Denk an mich. Und gesagt hat: Jawohl, ich bin schuldig. Er hat bekannt, dass er Schuld hat. Und der steht mutig vorm Thron. Im selben Moment, wo er stirbt. Das wünsche ich mir für jeden von uns, das wünsche ich mir für mich. Und um das nochmal kurz zusammenzufassen, was Vergebung ist, wie wir mit Vergebung umgehen sollen. Der Sinn der Vergebung liegt nicht darin, wieder besser dazustehen. Also, da hat jemand mir vergeben und jetzt ist mein Status besser. Ich muss nicht mehr den Kopf einziehen. Nee, der Sinn der Vergebung liegt nicht darin, wieder besser dazustehen, sondern Gott gegenüber dankbarer zu werden. Anderen gegenüber barmherziger zu werden, weil ich mich ja selber kenne, ich will ja auch Barmherzigkeit. Und uns selbst gegenüber wahrhaftiger zu werden, also ehrlicher, zu erkennen, wie ich wirklich bin und das Jesus ans Kreuz zu bringen, an das große Kreuz, meine kleinen Sorgen, die trotzdem auch große Sorgen sei, die darf ich Gott bringen, darf ich mich anhängen. Und jetzt wollen wir das Lied singen und dann würde ich beten nach dem Lied.